Im 5. Mose 28, Vers 2 sagt uns die Bibel eine schöne Sache. Da steht drin, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Also wir müssen sehen, das ist unter Gesetz. Da heißt es, wenn du gehorchst. Oder wenn du nicht gehorchst, steht dann im Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Es sind jeweils dann anschließend Segnungen oder auch Flüche aufgeführt. Also Gott hat den Israeliten damals unter dem Gesetz vorgelegt, entweder Gehorsam oder Ungehorsam, entweder Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Und die Israeliten mussten immer wieder entscheiden. Es steht dann im 5. Mose 30, 19, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Also sehr deutlich, schwarz oder weiß, oder? Und dieses Gesetz, das da geboten wurde, es ist ihnen immer wieder vorgelesen worden, damit sie auch wussten, was sie zu tun haben und was sie zu lassen haben. Sie mussten sich dann auch immer wieder entscheiden, zu gehorchen oder nicht. Aber sie schafften es einfach nicht, alles zu halten. Sie waren aus dem Fleisch heraus einfach zu schwach. Josua zum Beispiel, der nach Mose kam, der hat ihnen das Gesetz immer wieder vorgelesen. Josua 8, 34. Danach las er all die Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Und wie gesagt, es sind immer wieder auch vorgelesen worden. Ich kann mir vorstellen, dass zu der Zeit nicht immer alle schon des Lesens und des Schreibens mächtig waren. Auf jeden Fall, sie konnten hören und verstehen. Aber Gott sei Dank, wir sind da jetzt im neuen Bund und wir sind vom Gesetz befreit, losgemacht, sagt die Schrift, von dem, in dem wir festgehalten wurden. Sagt uns der Paulus in Römer 7, 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Also diese ganze tolle Aussage, erstens, dass wir eben losgemacht wurden von dem, wo wir festgehalten wurden. Ja, das Gesetz hat die Leute geknechtet, festgebunden. Und so sind wir heute, sagt hier der Paulus, dem Neuen des Geistes, in dem dienen wir und nicht im Alten des Buchstabens. Und das darf man nicht vermischen. Das Neue ist das Neue und das ist das Bessere. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus wird es auch genannt. Und das Alte, das Gesetz des Buchstabens, ist das von Mose, angefangen von den 10 Geboten, die in Stein gemeißelt wurden, bis zu den ganzen anderen Vorschriften. Und er sagt, wir dienen nicht mehr dem Alten. Dann ist es eine klipp und klare Aussage, nicht mehr dem Alten des Buchstabens. Und Paulus erklärt uns dann auch in den Briefen, wie wir uns da im neuen Bund verhalten sollen oder wie die Segnungen uns erreichen und über uns kommen. Weil das, was ich am Anfang gelesen habe, 5. Mose 28, wenn dann steht, all die Segnungen werden uns erreichen und über uns kommen, das ist ja schon mal ganz toll. Aber das hat auch nicht aufgehört. Es ist nur der Grund ein anderer geworden. Nicht, wenn du gehorchst oder nicht gehorchst, sondern heute heißt es, wenn du glaubst. Das ist der Riesenunterschied. Die, die auf den Glauben an Jesus und sein Opfer bauen werden, die werden gesegnet. Und die mit dem Gesetzeswerken versuchen, den Segen zu erhalten, die kommen unter dem Fluch. Ja, der Fluch, der ab 5. Mose 28, 15 beschrieben ist, wenn du das mal liest, ich rate dir, das nicht so oft zu lesen, weil es ist ja furchtbar. Und der Paulus sagt uns klar in Römer 8, 2, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also das ist eine Aussage, die solltest du kennen und vielleicht merken und auswendig können. Weil das Gesetz der Sünde und des Todes sagt, du bist ein Sünder, du bist unter dem Fluch, du bist gestraft, du bist unter dem Tod versklavt, du musst sterben, du gehst in die Hölle. So ist diese Aussage vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und das Neue, das für uns gültig ist, das Gesetz des Geistes, das Leben in Christus sagt, du bist umsonst gerechtfertigt, du hast ewiges Leben, du hast den Segen geerbt, du hast die Fülle Christi, du hast Leben in Überfluss. Und das ist so wirklich auch schwarz und weiß, oder? Ja, nicht vermischen, das eine und das andere. Viele lesen das, 5. Mose 28, und ja, es ist auch Gottes Wort, ich muss jetzt gehorchen. Und da schlägt der Teufel so die neutestamentlichen Leute, schlägt er ihnen ein Schnippchen, sie fallen drauf rein und kommen so dummerweise wieder unter das Gesetz, wo sie ja gar nicht mehr hingehören. Und uns, die wir glauben, soll dieser Segen erreichen und er soll über uns kommen. Das ist Gottes erklärter Wille. Ja, es war auch der Wille für die Israeliten, nur die Methode war halt einfach so, dass sie es nicht schaffen konnten. Wenn sie sich aber damals schon auch im Glauben an Gott gewandt haben, hat er auch immer wieder geholfen. Aber es steht nirgends irgendwo drin, wenn sie das alles gehalten haben oder versucht haben zu halten, dass dann der Segen gekommen ist, weil es einfach nicht machbar war. Weil Gott war auch im Alten Testament ein Gott des Glaubens. Und das Gesetz war, sagt der Paulus, ein Zuchtmeister schon auf das Neue hin. Der Zuchtmeister, einer, der mit dem Stock dasteht und wacht drüber, was alles gemacht oder nicht gemacht wird und Strafe gibt und Gesetze ausgibt und so weiter. Früher war der Schullehrer der Zuchtmeister, oder? In Christus Jesus sind wir von dem Druck, den das Gesetz ausübt, frei. Das Gesetz sagt, du musst sonst, ja, mit einem oberen Finger, wenn du nicht gehorchst, wenn du nicht das so genau machst, wie das jetzt hier geschrieben steht, dann aber, da kommt der Fluch über dich, dann wirst du gestraft, weil du bist ja schließlich ein Sünder. Aber von diesem Druck des Gesetzes hat uns Jesus freigemacht und damit auch von dessen Fluch. Galater 3,9, da greift der Paulus dieses Gesetz auf von diesem 5. Mose und erklärt, wie das im Neuen Testament ist. Ab Vers 9 im Galater 3. Es werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also das ist die Parallelstelle zu 5. Mose 28, 15. Wenn du nicht alles hältst, dann kommt der und der Fluch über dich. Ja, auf das geht der Paulus hier ein. Und so geht es denen, die unter dem Gesetz sind. Aber jetzt schreibt er weiter, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer die Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also das Gesetz hat nichts mit Glauben zu tun, sondern nur mit Werken. Und wer das getan hat, komplett von A bis Z, wird den Segen bekommen, wird leben. Nur das Problem war, es ging nicht. Es war vom Fleisch her der Mensch zu schwach, das alles einzuhalten. Und dann schreibt der Paulus weiter, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu uns, zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also wieder losgekauft, losgemacht von dem, wo man unter dem Gesetz festgebunden war, indem dass er den Fluch auf sich nahm. Die ganzen schlimmen Dinge, die da aufgeführt sind, sind alle auf Jesus gekommen bis zum Tod. Und somit kann der Segen ungehindert zu uns kommen, weil er uns dann seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit geschenkt hat. Also dieser Segen kommt wegen des Glaubens auf uns, über uns, wird uns erreichen, weil Jesus das Gesetz erfüllt hat, zu Ende gebracht hat, könnte man auch sagen. Der Paulus auch jetzt im Römer Kapitel 10, da geht er ähnlich auf diese Problematik ein und erklärt es hier den Römern. denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also auch wieder in Anlehnung am 5. Mose 28. Wer das getan hat, wird gesegnet. Und ja, dieses Problem hat Jesus eben einen Schlussstrich gezogen. Weil die Gerechtigkeit aus Glauben sagt so: Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. So sagt uns jetzt der Glaube, dein Herzensglaube und mit dem Mund gesprochen. So einfach, ohne irgendwelche Gebote halten zu müssen. Umsonst aus Gnade dir und mir jeden Glaubenden geschenkt. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz des Buchstabens, unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern unter dem Gesetz des Geistes, und es lautet: Leben in Christus. Den Geboten war es unmöglich, Leben zu geben. Ich habe es zwar eh schon gesagt, aber ich sage es noch einmal, weil es einfach wichtig ist, weil so viele religiöse Leute durch die Gegend schwirren und denen, die eigentlich die Wahrheit kennen, wieder solche Lügen unterjubeln will. Das sündige Fleisch des Menschen ist nicht fähig, nach all den Geboten des Gesetzes zu leben. Dafür ist es einfach zu schwach. Deshalb musste Jesus für uns zur Sünde werden, zur personifizierten Sünde, verurteilt, gerichtet, um die Forderung des Gesetzes zu erfüllen, welche lautet: Tod aufgrund der Sünde. Und das hat Jesus getan. Er ist gestorben aufgrund unserer Sünde. Nicht seiner Sünde, sondern unserer Sünde. Und wir können dafür leben aufgrund seiner Gerechtigkeit und nicht unserer Gerechtigkeit, nicht wegen unseren Werken, sondern eben wegen seiner Vollkommenheit. Damit hat er die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt und wir können, heißt es im Römer 8,4, eben dann nach dem Geist wandeln. Und dann geht der Paulus weiter, denn die, im Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Also die wollen das tun, was das Fleisch will. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Die Geistlichen wollen das tun, was der Sinn des Geistes ist. Und deshalb fordert uns der Paulus auf, und nicht bloß uns, überhaupt die Christen auf, im Geist oder nach dem Geist, geistgeführt zu leben. Nicht geführt vom sündigen Fleisch mit all seinen Begierden, sondern im Geist wandeln, vom Geist geleitet zu werden. Weil der das tut, der lebt im Sieg, der lebt im Sieg über die fleischlichen, sündigen Begierden. Also, weil das ist das, wo man oft einmal mit dieser Gnadenbotschaft kritisiert wird, weil dann tun da die Leute sowieso einfach, was sie wollen. Sie brauchen kein Gebot mehr halten, der Zuchtmeister ist beseitigt, jetzt machen wir Jucki Hui, ist egal, was wir tun. Die Kritik ist vielleicht berechtigt, aber da wird eben nicht mit einbezogen, dass man ja durch die Wiedergeburt geistlich lebendig geworden sind und dass es möglich ist, dann auch nach dem Geist oder Geist geführt zu leben. Und es ist für einen wiedergeborenen Christen möglich. Das ist auch natürlich ein Wachstumsprozess, das muss man auch dazu sagen. Aber wer im Geist wiedergeboren ist und auch mit dieser Wahrheit gelehrt wird und nicht sich wieder religiösen Schrott reingezogen hat oder ihnen aufgedrückt worden ist, der wird gar nicht so viele Probleme haben, im Geist zu wandeln. Wer allerdings wieder alles Mögliche an Lüge aufgenommen hat, ob bewusst oder unbewusst, lassen wir mal dahingestellt, da wird der Geist wieder zugemüllt und dann ist es nicht so einfach, im Geist zu wandeln. Aber ein wiedergeborener Christ, der geistlich lebendig ist, kann und wird geistgeführt leben, manchmal bewusst, weil er genau merkt, wo der Geist hin will, was er ihm sagt, und auch ganz unbewusst, weil der Heilige Geist und dein Geist gut zusammenarbeiten. Und das sagt uns der Paulus in Galater 5,16. wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also das ist jetzt die Lösung für das, wo man oft kritisiert wird. Dann machen die Leute ja einfach, was sie wollen. Aber da sagt der Paulus ganz klar, wandelt im Geist, dann werdet ihr das, was das Fleisch will, nicht tun. Jetzt in meinen Worten. Ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und darum ist auch die Aufforderung des Paulus an die Christen, werdet voll Geistes. Weil umso voller, dass ein Christ mit Geist ist, umso geistgeführter kann er leben. Und geistgeführt zu leben, ist die Devise für einen Christen. Wandeln im Geist bedeutet geleitet durch den Geist. Ja, und da ist dein Geist gemeint, unterstützt vom Heiligen Geist. Unser Geist ist ganz ein wichtiger Part. Und viele meinen, alles muss alles der Heilige Geist tun. Ja, der Heilige Geist inspiriert dich, aber inspiriert deinen Geist, gibt deinen Geist die richtigen Gedanken. Jetzt wenn aber dein Geist so leer ist und zugemüllt ist, dass dein Verstand und deine Gefühle ihn gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, dann tust du dich schwer, im Geist zu wandeln, dann bist du nicht so richtig im Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, wo du eigentlich sein solltest. Ja, dann steckst du vielleicht so in so ein Niemandsland dazwischen. Nicht mehr im Gesetz des Mose, aber auch nicht so recht im Gesetz des Geistes. Das Leben in Christus, mit Christus, geführt vom guten Hirten. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dem guten Hirten nachfolgen, wie der Psalm 23 ja beschrieben ist, dann führt er uns auf gute Plätze, gute grüne Auen, stille Wasser und so weiter. Also du kannst dich verlassen, der Herr, der Heilige Geist, führt dich nicht irgendwo dahin, was für dich schlecht ist, in die Wüste, wie viele sagen, in die Wüstenprediger sozusagen. Nein, die Wüste haben wir hinter uns gelassen, bildlich gesprochen. Durch die Taufe haben wir den Jordan durchquert und sind in das verheißene, in das gesegnete Land hineingegangen. Und dann werden uns auch die Segnungen erreichen und über uns kommen, weil wir auf einem gesegneten Land sind, geistlich gesehen. Weil aus dem Geist, aus dem himmlischen Bereich, kommt es alles zustande. Erst der Geist und die natürliche Welt rundumher, die muss dem Geist folgen. Weil das Geistliche ist viel mächtiger und höherwertiger als das Fleischliche und Irdische. Und dann müssen auch die Mächte der Finsternis zurückweichen, wenn du im Geist wandelst, weil dann bist du im Licht und die Finsternis, die liebt das Licht nicht. Wo Licht ist, aua, da tun mir die Augen weh so ungefähr, da müssen wir zurückweichen. Ja, wenn du aber in der Finsternis wandelst, dann haben die natürlich High Life und können dir das Leben zur Hölle machen. Also wandle du im Geist, im Licht, in der Wahrheit des Evangeliums und dann werden die finsteren Mächte nicht so gerade so an dich herankommen. Und der Paulus sagt uns in Galater 5,18, wenn wir durch den Geist geleitet werden, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Da sind wir raus. Und er sagt aber auch, wer im Fleisch wandelt, also nicht im Geist, dann kommen bestimmte Werke des Fleisches zum Vorschein. Zum Beispiel Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelade, Völlereien und dergleichen. Also die Liste wäre noch ein ganzes Stück länger. Das sündige Fleisch will halt einfach diese Selbstzüchteleien, was ich gerade hinter mir sehe, so das Egoistische, Zwistigkeiten, diese Streit, Parteiungen, das sind alles so Dinge, das Fleisch will, und da sehen wir, dann hat das mit dem Gesetz des Geistes nicht viel zu tun. Ja, Trinkgelage und Völlereien, da wo gesoffen und gefressen wird und so weiter, Ehebruch betrieben wird und so weiter, Zauberei, also in esoterischen Bereichen, Götzendienst, andere Götter verehren und so weiter, Feindschaften haben, sind alles offensichtliche Zeichen für einen Menschen, der im Fleisch wandelt, irdisch gesinnt, von der Sünde beherrscht. Und das soll nicht unser Part sein. Deshalb ist es sinnvoll und gut, voll Geistes zu werden, weil dann werden wir durch den Geist geleitet und dann wird auch das Fleisch seine Werke nicht tun. Hat er ganz klar gesagt, Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, ihr werdet es nicht tun. Auch wenn das Fleisch das immer noch will, das ist möglich. Unser Leib, unser irdischer Teil ist halt einfach noch nicht erlöst. Darum will der oft einmal sich ärgern und streiten und was weiß ich was alles tun. Aber dann wird er nicht die Kraft haben, das zu tun, weil der Geist die Oberhand hat und regiert. Und das ist der Unterschied zwischen dem Gesetz des Buchstabens, Sünde und Tod, und dem Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Das Leben durch den Heiligen Geist erfüllt. Und das ist das Neue an dem neuen Bund, geführt von Gottes Geist. Das hatten die im alten Bund nicht. Also ein paar Einzelne, der König und der Prophet, die den Heiligen Geist hatten, um Geist geführt zu sein. Aber im neuen Bund sollen alle mit Heiligen Geist erfüllt sein und geführt werden. Wie gesagt, ohne die Führung des Geistes tut das sündige Fleisch diese Werke, die er nicht schön hat. Vielleicht werden sie auch bloß ein bisschen schön getarnt, aber es sind einfach trotzdem die Werke des Fleisches. Aber wenn ein Christ voll Geistes ist und unter dem Gesetz des Geistes lebt und der Führung des Geistes, dann wird er auch Dinge hervorbringen. Da spricht die Bibel von Früchten des Geistes. Da hat der Paulus auch einiges aufgeführt. Zum Beispiel die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind die Dinge des Geistes, die ein Geistlicher hervorbringt. Und da gibt es mit Sicherheit auch noch vieles mehr. Also im Groben sind das Gegenteil von dem, was das Fleisch hervorbringt. Aber ein Christ, wiedergeboren und voll Geistes, der will das Böse nicht mehr tun. Der will diese fleischlichen Dinge nicht mehr tun. Auch wenn das Fleisch immer noch ein bisschen rebelliert. Aber ein Geisterfüllter, der lebt in der Liebe, er hat Freude, er hat einen Frieden, er ist freundlich und gütig und so weiter. Ja, also so stellt sich der Herr einen Christen vor. Deshalb hat er die Wiedergeburt geschenkt, die Gnade geschenkt, die Sündenvergebung geschenkt, damit nicht mehr das sündige Fleisch die Oberhand hat, sondern dass ein Christ im Gesetz des Geistes leben kann und dann auch die Segnungen empfangen kann. Das ist ja wichtig. Es ist ja nicht bloß, jetzt muss ich wieder ein neues Gesetz erfüllen. Es ist ja eigentlich nicht mehr ein Gesetz, wo drin steht, das darfst du nicht. Und wenn du das tust, wirst du gestraft. Das Gesetz des Geistes ist in Christus Leben. Es will einfach nur, dass du Leben hast im Segen des Herrn, in der Gnade des Herrn. Und wir müssen das als Christen einfach erkennen, was die Wahrheit ist und diese Vermischung aufdecken zwischen Alten und Neuen Bund, Altes und Neues Testament, Gesetz der Sünde und des Todes, vermischt mit Gesetz des Geistes des Lebens. Das ist ein richtiger, schäbiger Cocktail. Das passt einfach nicht. Ja, als Christ, das stimmt, was manche auch sagen, als Christ kann man tun, was man will. Das kann man. Aber es heißt nicht, dass es gut ist. Der Paulus sagt immer, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist euch nützlich. Wenn du nach Gottes Willen fragst und ernsthaft nach Gottes Willen für dein Leben suchst, um den zu tun, dann bist du richtig dran. Aber die fragen vielleicht oft gar nicht, was der Herr will. Sie leben einfach ihr Leben, so wie sie selber meinen. Okay, sie sind gläubig, sie sind gerettet, kein Thema, weil das ist eine Gnadengabe, das wurde ihnen geschenkt. Aber den richtigen Segensfluss haben sie einfach noch nicht erreicht. Und es gibt, so ganz grob gesagt, einmal drei Möglichkeiten. Das eine ist, du bist außerhalb des Willen Gottes. Das ist möglich. Auch als Christ kann ein Mensch außerhalb des Willens Gottes sein. Dann ist er so ungefähr auf Glatteis unterwegs. Und früher oder später liegt er auf der Schnauze, weil das Glatteis, legt der Satan aus. Und wenn du auf Satans Wegen gehst, auf seinem Glatteis, wirst du früher oder später auf der Schnauze liegen. Und dann ist das Geschrei wieder mal groß. Warum hat der Herr das zugelassen? Drum musst du auch schon schauen, was will denn eigentlich der Herr? Wie soll ich mein Leben leben? Was ist Gott gefällig und was ist nicht Gott gefällig? Außerhalb des Willens Gottes zu sein, mal partout schauen, dass man das ausschließen kann in seinem Leben. Also es ist nicht leicht jemand da, der sagt, ja, ich will einmal wieder richtig auf die Schnauze fallen. Ich will mal wieder richtig eintauchen da in die Scheiße. So ungefähr. Nein, das will doch keiner. Darum muss man schauen, dass man zumindestens, und das ist der zweite, im zugelassenen Willen Gottes lebt. Das ist der nächste Part, der zugelassene Wille Gottes. Es ist okay, aber es ist nicht der perfekte Wille. Das ist ähnlich, kann man es vergleichen, wie wenn du mit angezogener Handbremse fährst. Du kommst einfach nicht gerade so richtig von der Stelle. Es geht irgendwo, aber auch nicht so richtig, da man sagen kann, jetzt geht's aber los. Also angezogene Handbremse. Das heißt aber nicht, dass Gott dich dabei nicht segnen will. Ja, du bist nicht irgendwo draußen, der Herr ist mit dir, er ist über dich, dein Schutz und dein Schild, gar kein Thema. Aber es läuft nicht so toll und so rund, wie es vielleicht laufen würde, wenn du im perfekten Willen Gottes lebst. Sicherlich gibt es da Übergangsphasen oder in bestimmten Bereichen bist du mehr in Gottes Willen, in einem Bereich weniger, dass wir jetzt das nicht hier so schwarz-weiß sehen können, ist auch klar. Aber das Perfekte ist, du lebst im perfekten Willen Gottes. Weil dann geht's ab wie eine Rakete. Dann ist die Handbremse raus. Dann läuft es, dann funktioniert es. Gebetserhörungen kommen ratzfatz, relativ schnell. Du bist wirklich toll vom Heiligen Geist geleitet, weil der Heilige Geist einfach dann Gewehr bei Fuß ist, mitarbeitet mit dir, du wirst viel Frucht bringen. Und das ist das Ziel. Also das Gebet, Herr, dein Wille soll in meinem Leben geschehen, mach deinen Willen für mich offenbar oder führe mich hinein in deinen perfekten Willen, ist ein gutes Gebet. Ja, was heißt das? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn der Himmel auf Erden kommt, dann kannst du ausrechnen, was dann abgeht. Das ist übernatürlich. Der Himmel ist voller Segen, voller Liebe, voller Kraft, voller Freude. Und das ist eine super Sache. Also bete dieses Gebet vielleicht öfter mal, und zwar ernst. Indem, dass du auch ja, wirklich sagst, nicht mein Wille soll geschehen, Herr, sondern der deine. Weil meistens sind wir da und sagen, Herr, ich möchte das, ich möchte jenes, ich möchte das haben, was oft bloß unser Wille ist. Auch für Dinge, die ja nicht schlecht sind, ja, aber nicht unbedingt jetzt der Vorrang ist für das, was Gott will. Und es gibt eine Lösung für diese Sache, in den perfekten Willen Gottes hineinzukommen. Das Erste habe ich ja gerade gesagt, bete, dass sein Wille in deinem Leben geschieht, aber auch bitte den Herrn, dass er deinen Geist wieder besser erweckt. Ja, der ist vielleicht einmal ein bisschen eingeschlafen. Er war vielleicht schon mal ein bisschen heller und ein bisschen aktiver. Das ist ja möglich. Das ist auch kein Vorwurf, weder vom Herrn noch von sonst irgendwoher. Das kann passieren. Aber ich habe ein kleines Beispiel gefunden. Im Haggai steht das drin. Und damals war es halt so, das hat der Herr ihnen angekreidet durch den Propheten. Und jeder läuft hier und kümmert sich um sein eigenes Haus, um seine eigenen Sachen. Und das Haus des Herrn, der Tempel, lag verödet da. Und deshalb hatten die Leute Probleme. Es lief nicht rund, die Handbremse war angezogen. Dauernd gab es Schwierigkeiten. Und dann hat ihnen der Prophet das gesagt, der Haggai, dass sie da ein bisschen falsch dran sind. Und dann sagt er ihnen das und sie haben sich das ja, zu Gemüte genommen. Und dann heißt es hier im Vers 14, Kapitel 1, und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes machten. Also das Geheimnis ist, sie hatten eine persönliche Erweckung im Geist. Ja, der Serubabel und der Jeschua und der Überrest des Volkes. Alle wurden plötzlich vom Herrn innerlich wachgerüttelt. Hallo, lebst du noch? Auf geht's. Das Haus des Herrn müssen wir bauen. Das ist jetzt wichtiger. Aber diese Erweckung eines Menschen im Geist ist eine Lösung dafür. Weil wenn der Geist eingeschlafen ist, dann hört er die Stimme Gottes schlecht und kann auch schlecht weitergeben. Ja, vom Geist am Verstand so ungefähr, hörst du mich? Das ist dann ist der Geist wach und dann wird der Mensch wieder anfangen, die Dinge Gottes zu tun. In dem Fall damals eben das Haus des Herrn, den Tempel wieder aufzubauen. Das war damals das Thema der ganzen Sache. Das war der Wille Gottes, das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Und heute ist auch eigentlich noch so, dass das Haus des Herrn, das ist die Gemeinde, die Gläubigen, die Gemeinschaft der Heiligen, das muss aufgebaut werden. Ja, der Herr hat gesagt, er wird seine Gemeinde bauen. Ja, das, viele sagen, vom Reich Gottes bauen, ja, das ist eigentlich nicht biblisch. Das Reich Gottes ist geistliches Reich, ist vollkommen, besteht in Kraft. Aber die Gemeinde, das Haus des Herrn, die Gemeinde sieht oft einmal nicht so toll aus. Also lasst uns das Haus des Herrn aufbauen, die Gemeinde. Wir sind die lebendigen Steine, sagt uns das Neue Testament, ja, zusammengefügt in Liebe und in Gnade. So soll dieses Haus des Herrn heutzutage gebaut werden. Nicht die Kirche aus Steinen oder das Gemeindegebäude, das ist nicht das Haus des Herrn. Selbst das höre ich oder lese ich oft, wenn ich so von Gottesdiensten was mitkriege. Ja, das ist das Haus des Herrn und das stimmt halt einfach nicht. Das ist bloß das Gebäude, wo sich die Leute versammeln. Aber die Leute, die Christen, sind das Haus des Herrn. Und das muss gebaut werden. Und deshalb versuche ich immer wieder, die biblischen Wahrheiten zu lehren, weil das ist die einzige Chance, die Gemeinde zu bauen, in der Wahrheit. Solange die Lüge Raum hat und religiöses Zeug drin steckt, bleibt es eine Bruchbude. Das Haus des Herrn soll aber ein Haus der Herrlichkeit werden, kannst du im Haggai weiterlesen. Ja, ein Haus der Herrlichkeit, wo die Herrlichkeit Gottes drin wohnt, sollen wir sein, die Gemeinde. So, jetzt habe ich viel rundherum gelesen, aber wir wollen jetzt auch noch schauen, was das für Segnungen sind, die über uns kommen und die uns erreichen werden. Ja, nicht, wenn wir das Gesetz des Mose befolgen, sondern wenn wir in der Gesetzmäßigkeit des Geistes leben. Es ist das Leben in Christus. Und hier sagt 5. Mose 28 ab Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Also du bist, egal wo du bist, unterm Strich, da ist der Segen mit dir. Wenn du in der Stadt wohnst oder da ein Geschäft hast, dann wirst du gesegnet sein. Und wenn du auf dem Feld deine Arbeit tust oder auf deinem Arbeitsplatz, dann wirst du gesegnet sein. In Vers 4 sagt er, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Also deine Kinder, die Frucht deines Leibes, sie werden gesegnet sein. Und dein Ackerland, also deine Arbeitsstelle und die Firma, für die du arbeitest, oder wenn du selbstständig bist, deine Firma, dann soll sie gesegnet sein oder wird sie gesegnet sein. Und wenn du irgendwo Vieh hast, dann wird es auch gesegnet sein. Ist egal, was du eben hast. Das ist halt aus der damaligen Zeit genommen, das Ganze. Heutzutage sehen die Umstände oft ein bisschen anders aus, aber man kann so hinauslegen. Vers 5. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Das heißt, es wird was zum Essen geben. Ja, du wirst Überfluss haben. Du wirst Brot haben, du wirst das zum Essen und zum Trinken haben und du wirst was backen können und so weiter und so fort. Also Versorgung ist dir sicher durch diesen Segen. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Wo du hingehst, wenn du irgendwo reingehst in eine Sache, wird der Segen mit dir sein. Und wenn du irgendwo rausgehst aus einer Sache, wird der Segen mit dir sein. Weil du ein Gesegneter bist, weil du den Segen geerbt hast, geschenkt bekommen hast. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers, der Vers 7. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Diesen Segen musst du wissen, weil es gibt Feinde. Es gibt Feinde im Natürlichen, es gibt Feinde auch oder vor allen Dingen im Geistlichen. Das ist für uns das Relevanteste. Wenn finstere Mächte dich attackieren, dann musst du wissen und diesen Vers proklamieren und dich auf diesen Vers stellen, dass der Herr alle Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahin gibt. Ja, wenn sie auf einem Weg dich attackieren, dann müssen sie verstreut auf sieben Wegen vor dir fliehen. Und wenn ein Virus zum Beispiel dich attackieren will, dann ist es ein Feind. Das ist sogar eine natürliche Sache, kann aber auch ein Geist dahinter stecken. Oder ein Bakterium, das krank machen ist. Dann ist es ein Feind und der Herr wird es geschlagen vor dir dahingeben. Und wenn es ein böser Mensch ist, ebenso. Also die Leute, die sich gegen Christen stellen und den Christen schaden wollen, werden früher oder später Probleme bekommen, weil der Herr wird sie geschlagen vor dir oder vor dem, den sie attackieren, dahingeben. So, jetzt geht's wieder weiter im Vers 8. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Er wird den Segen entbieten, er wird dem Segen befehlen. Der Herr kann das tun. Er wird den Segen befehlen, dass er in deine Speicher geht, dass sie sich füllen und all deinem Geschäft, was du tust, wird der Segen drauf sein. Weil der Herr dem Segen befohlen hat, mit dir zu sein. Ja, in dem Land, in dem Platz, wo er dich gesetzt hat, wo du zu Hause bist oder wo du arbeitest, da wird der Segen des Herrn mit dir sein. Denn das ist fix. Und da kann man einen Amen dahinter geben, oder? So ist das, haben wir letztes Mal gesagt, heißt Amen. Auf gut Deutsch kann man sagen, basta. Amen heißt basta. So ist das. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, und das Gebot ist Glaube und Liebe, habe ich hier eingefügt, ja, nicht das Gesetz des Mose hier jetzt wieder zwischenfunken lassen, wenn du das Glaube und Liebe hältst und auf seinen Wegen, in seinem Willen lebst und gehst. Das gehört ein bisschen mit dazu. Also auf Glatteis läufst, ist schlecht. Und dann sagt er hier weiter, und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Also das ist jetzt hier auf die Nation Israel geschrieben und also brauchen wir jetzt nicht die Völker der Erde, sondern ja, die Nachbarn, deine Kollegen, die Verwandtschaft. Sie werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Sie werden sehen, dass du ein Gesegneter bist, dass das, was du tust, unterm Strich was Gescheites wird und dass der Segen kommt, aus welcher Ecke auch immer. Und du hörst es, und sie werden sich vor dir fürchten. Fürchten ist vielleicht ein bisschen ein blöder Ausdruck hier. Ich glaube, es ist gut, wenn man sagt, sie werden dich respektieren. Sie werden nicht mehr sagen, ah, religiöser Spinner, mit dem kann man nichts anfangen. Nein, sie werden sehen, hey, mit dem Glauben, das macht tatsächlich Sinn, was der tut. Sie werden dich respektieren, weil sie im Laufe der Zeit sehen, hey, der ist immer oben auf. Aber wenn es mal ausschaut, als wäre er jetzt unten drunter, jetzt geht es dann nicht mehr mit dem. Plötzlich ist er wieder oben auf, weil der Herr den Segen befohlen hat, über dich und über mich zu kommen. Jetzt kommen wir zum Vers 11. Der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. Jetzt wird es immer besser. Jetzt haben wir nicht nur Gutes, sondern auch Überfluss an Gutem. An der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt oder zum Wohlergehen in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Also der Herr wird dir Überfluss an Gutem geben, egal was es ist, was du heute brauchst, damit es dir wohlergeht. Ja, weil er hat dir ein gesegnetes Leben verheißen, geschworen. Er hat geschworen an Abraham, ihn und seine Nachkommen zu segnen. Und er sagt hier weiter, der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen, und du wirst vielen Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen. Also er macht den Himmel, die himmlische Welt, die geistlichen Tore und Türen und Fenster, er macht sie auf. Und hier ist irdisch gesehen, dass es heute regnet, das ist auch wichtig, dass was wächst draußen auf dem Feld. Aber für uns ist es vor allen Dingen in neutestamentlicher Sicht die geistlichen Türen, die aufgehen, damit einfach ja, der Segen zu uns fließen kann. Wenn der Himmel zu ist, wird es schwierig. Wenn der Himmel auf ist, und er sagt ja, dass er den Himmel auftut, dann gibt es Segnungen. Ja, dann brauchst du dir nicht irgendwo was ausleihen, dann wirst du nicht der Bettler sein, der rumläuft und sagt, kannst du mir vielleicht, ja, wie sagen wir, den Groschen leihen, ungefähr. Nein, du wirst genug haben, du wirst Überfluss haben, du wirst dir nichts leihen müssen, aber du kannst den anderen was leihen. Ja, wenn irgendjemand in Not ist, kannst du ihm was geben, weil du Überfluss hast. Weil du zum Haupt gemacht wurdest, wie Vers 13 dann noch sagt, der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Ja, du wirst nicht der letzte Arsch sein und der letzte Heuler, sondern du wirst ja, respektiert, du wirst obenauf sein. Der Herr macht dich zum Haupt, zum Chef der ganzen Sache. Und er sagt, du wirst immer nur aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Das ist jetzt dieser letzte Vers, das ist diese Segnungen, die aufgeführt werden. Und dann schreibt er wieder weiter hier, wenn du, ja, alttestamentlich, wenn du die Gebote und so weiter alles hältst. Aber er sagt im Vers 14, wenn du weder zur Rechten noch zur Linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. Und das ist jetzt noch so ein Punkt. Andere Götter nachlaufen, ihnen zu dienen, ja, das ist jetzt nicht wieder, da man sagen, ja, das ist jetzt doch so ein Gesetzesgebot, aber das bedeutet eigentlich Unglaube pur. Wenn du irgendwelche andere Dinge als Gott ansiehst und denen dienen willst und denen nachläufst, dann ist das Unglaube. Weil du sollst ja an Jesus glauben und an den himmlischen Papa, an den echten, einzigen, wahren Gott, den Schöpfergott und nicht irgendeinem, keine Ahnung, was es für Götter gibt. Dann ist das Unglaube pur, das ist der schlimmste Unglaube. Götzendienst ist der schlimmste Unglaube, den du tun kannst. Und da hast du den Segen wirklich verspielt. Dann kommst du radikal unter die Flüche. Das musst du einfach wissen. Also sieh zu, dass du dir nicht einen anderen Götzen oder einen anderen Gott irgendwo einhandelst. Also viele stellen sich heute so den Buddha aufs Fensterbrett, weil es ganz modern ist, aber es ist Götzendienst. Ein Bild von einem anderen Gott oder Religionsstifter, oder was mit Jesus nichts zu tun hat, oder irgendwo eine Mohammed-Karikatur oder sonst was hinhängst oder ein Bild, das macht ein Problem. Möchte ich bloß einfach dazu gesagt haben. Und solltest du irgend so ein Ding irgendwo stehen haben oder hängen haben, schmeiß das raus. Schmeiß das raus. Du sollst keinen anderen Göttern nachlaufen, ihnen zu dienen. Und vielleicht sagst du, ja, das ist ja nicht mein Gott, das ist halt einfach, habe ich geschenkt gekriegt. Trotzdem, du sollst den Herrn mit dem, was du in deinem Haus hast, ehren. Und das ehrt ihn einfach nicht. Wenn du es raushaust, in die Tonne klopfst, dann ehrt es ihn. Wenn er sagt es aus, der Herr und der Jesus, das ist mein Gott, das ist mein Retter und mein Erlöser. Ihm will ich nachfolgen. Ihm vertraue ich alles. Ja, also trenne dich von solchen Göttern und Götzen und Zeug, weg damit, irgendwelche so heiligen Figuren, was es immer auch ist und gibt. Alles, was nicht Jesus ist, muss weg. Auch nicht die Mutter Gottes, die gibt es nämlich nicht. Ja, es gibt die Mutter von Jesus, die Maria, aber das ist kein Gott und kann nicht ein Gebet erhören oder sonst irgendwas tun. Es war eine ganz einfache, gläubige Frau. Und dann, dabei soll es auch bleiben. Gut, also 5. Mose 28, 2 sagt uns, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Darauf will ich raus. Und dafür diese Botschaft heute, weil ich möchte, dass uns alle diese Segnungen erreichen, über uns alle kommen, in der ganzen Fülle, wie ich sie jetzt hier vorgelesen habe. Und weder ein Fluch oder irgend so eine andere Sache, die dann ab Vers 15 beschrieben sind. Es soll uns nicht treffen. Und es wird uns auch nicht treffen, weil wir Jesus zu unserem Höchsten gesetzt haben, zu unserem Gott gemacht haben, zu unserem Erlöser. Und weil wir ihm nachfolgen, weil wir im Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus sind, ja, das ist unsere Position. Deshalb werden uns all diese Segnungen erreichen, sie werden über uns kommen und wir werden uns erfreuen an diesen Segnungen, zum Wohlergehen, Überfluss an Gutem. Und das ist Gottes Wille, weil Gott gut ist, weil unser Gott, unser Papa uns einfach liebt. Nehmt immer wieder diese Worte des Segens, lest sie durch, meditiert darüber, nehmt sie an für euch als bare Münze, als Wahrheit, setzt Glauben rein und es wird geschehen. Wie gesagt, ohne Glaube geht's nicht. Setzt Glauben in das Wort des Herrn und der Herr wird über seinem Wort wachen und es auch ausführen. So, jetzt wollen wir preisen unseren himmlischen Papa.